zum Vers oder fast Satz zum Satz anschauen. Und ich möchte euch vorlesen aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Kapitel 14. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Bemüht euch um die Gaben, die der Heilige Geist gibt. Vor allem darum, Gottes Weisungen weiterzugeben. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen betet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, ist ein Geheimnis. Wer aber prophetische Reden führt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, im Glauben zu wachsen. Er tröstet und ermutigt sie. Da haben wir eigentlich ein Kapitel, wo über das prophetische Reden uns alles sagt, was wir wissen müssen. Es gibt noch andere Stellen in der Bibel, aber im 1. Korintherbrief, in dem 14. Kapitel, und es ist wirklich das ganze Kapitel, lernen wir über das prophetische Reden. Ja? Eben, jetzt kommt es gerade. Ich tue das jetzt ganz genau erklären. Weil bei dem Thema Prophetie, das ist genau das, was jetzt die Yvonne macht, da kommen unglaublich viele Fragen. Was ist das überhaupt? Was ist prophetisches Reden? Wie geht das? Und wieso sollen wir das? Und wie machen wir das? Und wenn wir das Thema aufnehmen, dann sind wir mitten drin in der Geistesgabe. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Das heisst, bemüht euch um die Gaben, die der Heilige Geist gibt. Das heisst, es hat etwas ganz fest zu tun mit dem Heiligen Geist. Das spricht in dem Fall Menschen an, die bekehrt sind. Und die wollen, dass der Heilige Geist ihr Leben darf umgestalten. Dass der Heilige Geist in ihrem Leben darf wirken. Und der Heilige Geist macht das nicht einfach so, sondern er bringt Gaben mit, die er den Menschen schenken will. Also er macht den Menschen Geschenk. Und die prophetische Rede ist eine davon. Da, wo ich jetzt den Text, den ich vorgelesen habe, ist noch Sprachengebet gemeint, aber es gibt noch ganz viel mehr Gaben. Es gibt auch Gaben, die ganz simpel sind. Gaben vom Dienen, Gaben vom Lehren, Gaben von der Erkenntnis, Gaben von der Geisterunterscheidung, von Gut und Bös. Es gibt ganze Listen in der Bibel und das prophetische Reden ist eine davon, aber es ist eine der wichtigsten. Weil es gibt Listen, wo Ämter zum Beispiel aufgezählt werden. Im Epheserbrief, im 4. Kapitel heisst es, es gibt Hirten, es gibt Lehrer, es gibt Apostel, es gibt Evangelisten und es gibt Propheten in der christlichen Gemeinde. Als ein Amt, als ein Job, als ein besonderer Stellenbeschrieb. Es ist also eine wichtige Sache. Und das, was ich euch vorgelesen habe, in anderen Übersetzungen heisst, strebt aber vor allem danach, prophetisch zu reden. Und darum machen wir eine Predigt wirklich über das alleine, auch weil sie dem Heiligungstext, da, wo wir anschauen, im 1. Thessalonicher, heisst, prophetische Rede verachtet nichts. Es ist die einzige Geistesgabe, die in dem Zusammenhang von der Heiligung gebraucht wird. Und das ist jetzt ganz wichtig. Die Gabe vom prophetischen Reden wird im Zusammenhang von der Heiligung gebraucht. Und das haben wir auch hier in diesem Text. Es ist eine seelsorgerische Gabe. Also, was ist prophetisches Reden? Es ist einfacher zu sagen, was es nicht ist. Es ist nicht ein Wahrsagen. Es ist nicht ein Tarotkarten legen. Es ist nicht in die Kristallkugeln schauen. Es ist nicht ein Voraussagen von der Zukunft. Das kann aber ein Aspekt sein von der prophetischen Rede. Ich habe viel gelesen über das. Ich habe tue, wenn ich noch nie etwas gehört hätte, und habe alle Bücher so nebenbei geführt bei uns, wo man sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Und ein Beispiel hat mich besonders bewegt. In einer Gemeinde in Amerika, in Kansas City, hat ein Mann am 28. Mai 1983 oder 84, bin ich nicht mehr so sicher, einen prophetischen Eindruck gehabt. Er ist aufgestanden im Gottesdienst und hat gesagt, ab Ende Juni wird es 3 Monate nicht mehr regnen. Aber am 28. August wird es regnen. Nur dann. Aber 3 Monate wird es nicht regnen. Und die Leute haben gedacht, und was bringt uns jetzt das? Soll das jetzt Prophetie sein? Was soll jetzt das? Eben, seelsorgerisch, was bringt uns das? Und dann hat es Menschen gehabt in dieser Gemeinde, die gesagt haben, das ist ein Wort vom Herrn, das uns ein Zeichen sein dafür, dass der Herr seinen Geist kann ausgiessen, wenn er es will, und er kann ihn zurückhalten, wenn er will, weil die Gemeinde hat betet um Erweckung. Die Gemeinde hat betet darum, dass Menschen zu Jesus finden. Und sie haben schon lange betet und sie haben langsam nicht mehr mögen. Und haben sich langsam gefragt, bringt das noch etwas? Und dann ist der Mann gekommen und hat gesagt, es wird in der Zukunft 3 Monate nicht regnen, aber am 28. August wird es regnen. Das ist jetzt eine Prophetie, die die Zukunft betrifft. Aber nicht im Sinn von Wahrsagerei, sondern zur Ermutigung von dieser Gemeinde, damit sie lernen zu verstehen, dass es der Herr ist, der entscheidet, wenn sein Geist wirkt. Ich sage euch dann später, ob es so gekommen ist oder nicht. Was ist Prophetie dann, wenn es nicht einfach ein Voraussagen von der Zukunft ist? Weil im Umgangssprachlich, wenn wir miteinander reden, dann sind Propheten und sind die Zukunft voraussagen. Sagt mir, ich bin doch kein Prophet. Und da geht es immer darum, dass ich nicht weiss, was kommt. Das ist nicht das biblische Verständnis von Prophetie. Was ist denn das biblische Verständnis von Prophetie? Wir haben da 3 Worte im 1. Korinther 14. Und da heisst es, es geht darum, dass Menschen ermahnt werden, ermutigt werden und dass sie erbaut werden und tröstet. Ermahnung, Ermutigung oder Erbauung und Tröstung. Und da haben wir wieder das Seelsorgerliche, das da drin ist. Es ist ja der Heilige Geist, der Prophetie führt. Es ist seine Sache. Und darum ist die Prophetie genau auch, hat sie den Aspekt vom Überführen von Sünde. Also ein Aspekt ist, und das kennen wir aus dem Alten Testament doch gut, wenn wir an die alten Propheten denken, dann kommen uns die Predigten in den Sinn, wo der Jeremia, der Jesaja, der Elia sagt, kehret um, ihr lebt in der Sünde. Das und das und das müsst ihr ändern. Ändert das. Gott hat nicht Freude so. Er ist nicht einverstanden. Das ist ein Aspekt der Prophetie. Dass das Leben vom Menschen durchleuchtet wird und der Herr sagt, da bin ich nicht einverstanden. Das will ich, dass du änderst, dass du Buße tust. Ein anderer Aspekt der Prophetie ist, dass man den Mensch erkennt aus dem Licht Gottes raus. Wer bin ich vor Gott? Wie sieht er mich? Wie sieht er die Menschen? Was denkt er über mich? Hat er mich lieb? Ist er jetzt verrückt auf mich? Und der dritte Aspekt ist, dass man Deutung überkommt für Sachen, die passieren, jetzt oder in Zukunft. Wie eben jetzt das, was ich vorher erzählt habe, von diesen 3 Monaten Trockenheit. Wo die Leute sich gefragt haben, warum müssen wir das wissen und warum passiert das überhaupt? Und dann hat es Menschen gehabt in dieser Gemeinde, die gesagt haben, darum passiert das, um euch ermutigen, dran zu bleiben, damit ihr versteht, wie es Gott meint. Und das ist der Sinn von Prophetie. Dass wir unser Leben erkennen aus der Sicht Gottes heraus. Prophetie ist also etwas Wichtiges innerhalb der Gemeinde, aber in einem seelsorgerlichen Rahmen inne. Prophetie, wenn man ganz zurückgeht zum Begriff, vom Grundbegriff vom Wort, das kommt vom griechischen Prophetia und es hat das Wort Pro drin und Phetia. Und Pro heisst immer für oder anstelle von. Und Phetia heisst einfach jemand. Also anstelle von jemandem reden. Anstelle von jemandem eine Botschaft bringen. Und der Mensch ist eigentlich dann der, der die Botschaft bringt, anstelle von Gott. Gott könnte ja auch direkt kommen und anstehen und sagen, ich möchte dir heute das sagen. Aber das macht er sehr, sehr selten. Also, er will Menschen brauchen. Er will Menschen brauchen. Und das ist auch der Grund, wieso es Prophetie gibt auf dieser Welt. Gott will Menschen brauchen. Und es ist für uns manchmal auch einfacher, wenn uns Menschen etwas sagen. Das werden wir nachher noch sehen. Es ist doch schwierig, wenn man etwas in seinem Kopf einfach hört, einfach das Gefühl hat. Gerade wenn es ganz schwierige oder ernste Sachen sind, die weitreichende Konsequenzen haben, dann ist man froh, wenn man noch eine Bestätigung bekommt. Und dann will Gott viele Menschen brauchen, um uns die Bestätigung zu geben. Aber in seinem Namen. Seine Botschaft bringen. Prophetie ist eigentlich das wichtigste Instrument für die Gemeinde zu bauen. Und auch für unseren inneren Menschen zu bauen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber achtet euch mal, wenn ihr jetzt hört, was Prophetie ist. Eigentlich ist doch schon die Predigt Prophetie. Das, was Marianne vorher uns weitergegeben hat, dass sie den Psalm uns gelesen hat, das ist doch inspiriert vom Geist. Alles, was wir inspiriert vom Geist überkommen und weitergeben, oder auch für uns selber brauchen, aber umsetzen, das ist Prophetie. Und wenn Marianne da steht und sagt, der Herr hat mir den Psalm aufs Herz gelegt für euch, dann ist das Prophetie. Und wenn wir am Sonntagmorgen auf die Kanzel stehen und sagen, wir haben den Eindruck, wir sollen heute Morgen das predigen, der Herr hat uns das gesagt, dann ist das Prophetie. Und dann gibt es Menschen, die einfach mehr so Eindruck haben, wie andere. Aber eigentlich hat ganz sicher jeder von euch schon mal einen Eindruck gehabt, er müsse jetzt etwas machen. Das Telefon nehmen und diesem anrufen. Oder das sagen. Oder das posten. Oder wie auch immer. Einfach so einen inneren Drang. Und das ist der Anfang von Prophetie. Das sind so Kinderschuhe von der Prophetie. Dass man lernt, aha, da ist jetzt der Herr, der mir etwas sagt. Der mich drängt. Und von dem her sind wir alle Propheten. Der Herr, jeder, der mit dem Heiligen Geist, geführt vom Heiligen Geist leben, ist in dem Sinn ein Prophet. Und ich bin sicher, dass ihr in eurem Leben schon so Sachen erlebt habt. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist so etwas Kleines. Und darum ist es mir wichtig, dass ihr merkt, vieles lebt mir schon in unserer Gemeinde oder ihr in eurem Leben. Aber wir geben ihm noch nicht den richtigen Namen. Wie kommt es denn dazu, dass der Paulus uns muss ermahnen, die Prophetie nicht zu verachten? Wenn sie doch so wichtig ist. Wenn sie doch so zentral ist. Weil stellt euch vor, eine Gemeinde, wo der Heilige Geist nicht wirkt, nicht rettet. Und ihr kennt solche Predigten. Ich hatte schon solche Predigten, die von meinem Kopf ausgekommen sind. Aber nicht vom Geist. Das ist flach. Das ist lau. Das berührt die Leute nicht. Das ist nichts, was einem packt. Und wenn eine Gemeinde nur noch so aus dem Kopf rauslebt, aus sich selber rauslebt, dann kommt sie nicht weiter. Und bei Gott gibt es kein Stehenbleiben. Gott ist ein Gott, der Wachstum schenkt. Das hat er von Anfang an in die Schöpfung hineingelegt. Es bleibt nichts einfach gleich. Kein Baum, nicht einmal Stein. Nicht einmal Stein bleiben gleich. In seiner Schöpfung. Auch die werden umgeschoben und abgeschliffen und verändert und umbiegen. Nichts bleibt gleich. Und das will Gott in unserem Leben auch. Er will Wachstum. Er will Veränderung. Und wenn wir die Prophetie missachtet, wenn wir ihr keinen Platz geben, dann fangen wir an, das Leben begraben. Sei das in der Gemeinde oder sei das bei uns ganz persönlich. Dann kann Gott nicht mehr in unser Leben hineinwirken. Dann machen wir zu. Dann kann Jesus klopfen, aber wir haben zu. Und dann gibt es Stillstand und dann geht es nicht mehr weiter. Und dann wird es flach und es wird lau. Auch das, denke ich, kennt jeder von uns. Solche Zeiten. Und darum sollen wir Prophetie nicht verachten. Aber was gibt es denn für Gründe, Prophetie zu verachten? Es gibt tausend Gründe. Es gibt tausend Gründe, wieso man ein bisschen ein schlechtes Gefühl hat bei Prophetie. Und es sind gute Gründe. Es sind wirklich gute Gründe. Aber es sind menschliche Gründe. Zum Beispiel, die einen reduzieren es auf ein theologisches Problem. Es gibt die Lehre, ich weiß nicht, hat der Björn letzten Sonntag schon erzählt, dass, wo die letzten Apostel gestorben sind, auch all die Gaben vom Geist verschwunden sind von dieser Erde. Die Lehre ist nicht richtig. Wir haben die ganze Bibel eine andere Lehre. Wieso würde denn der Paulus das da noch predigen? Wieso würde er das da dann noch sagen? Wieso wünscht er sich, dass möglichst alle prophetisch könnten reden? Und es ist übrigens gar nichts Neues. Wir lesen das schon im 4. Mose. Da wünscht sich der Mose für das Volk Israel, ach, wenn ihr doch alles Propheten wäret. Warum? Dann hat er nicht so eine grosse Last. Und das Gleiche wünscht sich der Paulus auch. Es war nie beschränkt auf die Apostel. Nie. Wieso soll es dann vorbei gewesen sein, wo die Apostel gestorben sind? Es gibt keinen Grund. Und wenn wir die ganze Kirchengeschichte anschauen, all die Erweckungsbewegungen, die Reformation, meinen Sie, der Luther hat das aus sich heraus geschafft? Nie und nimmer. Das war ein prophetischer Mann. Und die ganze Reformation war prophetisch. Dass der Mensch plötzlich Gnade darf entdecken zu einer Zeit, wo nur Unglück herrscht, nur Not und Elend. Das war eine seelsorgerliche Handlung für die Gemeinde, für die Christen damals. Das ist der Kern der Reformation. Gott ist nicht nur ein strafender Gott, der weit weg ist. Nein, er ist ein Gott, der gnädig ist. Und wo man darf sich nähern. Und sein Wort dürfen alle lesen. Das ist die Reformation gewesen. Meinen Sie, das ist aus ihm herausgekommen? Nein. Das ist prophetisch gewesen. Das ist genau der Kern der Prophetie. Und nachher gibt es halt die, und das denke ich, sind die meisten von uns, die ganz schlechte Erfahrungen haben gemacht. Wisst ihr, es gibt einfach immer die ganze Bandbreite. Es gibt Extrem, wo Propheten vergöttert werden. Und es hat viele solche Strömungen immer wieder gegeben, wo der Prophet plötzlich mehr wert ist gewesen als das Wort Gottes. Oder wo der Überbringer der Botschaft plötzlich wichtiger ist worden wie Gott selber. Der Ursprung der Botschaft. Das ist völlig falsch. Und es gibt die Verletzungen, wo Menschen uns gesagt haben, der Herr hat mir gesagt, du sollst, oder es ist so, oder es ist so. Ich mag mich gut erinnern, ist mir gestern wieder in den Sinn gekommen während der Predigt. Wo ich mit dem Björn angefangen habe, Bekanntschaft zu haben, hat mich die Offizierin zu sich zitiert und hat gesagt, sie hat gebetet über dem und hat den Eindruck, also nein, sie hat es viel anders gesagt. Sie hat gesagt, ich darf unter keinen Umständen mit dem Björn Bekanntschaft haben, mich einlassen mit so einem, wenn ich Offizierin werde. Und da ich eine Berufung habe, ist das ausgeschlossen für mich. Könnt ihr euch vorstellen, wie verletzend so etwas ist? Wie lieblos das ist? Und ich denke, einige von euch können ein Liedli singen von solchen Erlebnissen, oder? Der Herr hat mir gesagt, und du musst, und du musst, und es ist so, und es ist so. Es gibt auch die anderen. Der Herr hat mir gesagt, du sollst geheilt werden, du sollst geheilt werden, heute noch, und so weiter, und es ist nichts passiert. Menschen sind sogar gestorben. Es ist genauso verletzend, genauso verletzend. Darum ist es gut, wenn wir Respekt haben vor der Prophetie. Das ist nicht schlimm. Respekt ist gut. Die Furcht des Herrn ist gut. Wir sollen ruhig Respekt haben. Weil wenn wir den Respekt verlieren, dann kippen wir ganz schnell auf irgendeine Seite weg. Und dann dient es der Sache nicht mehr. Prophetie soll erbauend sein, ermutigend. Auch ermahnend, ja. Ja, wenn du das jetzt so sagst, kann man sagen, von der Prophetie soll die Gemeinde profitieren. Also kann man es durchaus sagen. Wenn niemand von einer Prophetie profitiert, dann wissen wir eigentlich schon, dass es nicht wirklich vom Herrn ist. Es gibt einfach Prophetien, die man nicht gern hört. Und sie sind trotzdem vom Herrn. Aber wir kommen zum nächsten Punkt. Das Problem ist halt, dass Gott Menschen auslässt zum Reden. Und Menschen sind nicht vollkommen. Und es ist erstaunlich, wie der Herr manchmal machtvolle Worte für jemanden hat. Und wir können es nicht verstehen, weil der sein Leben überhaupt noch nicht auf der Reihe hat. Und wir kaum sicher sind, ob der wirklich bekehrt ist. Das gibt's. Das habe ich schon viel erlebt. Dass Gott Menschen braucht, die derart unvollkommen sind. Und trotzdem ist es eine Botschaft vom Herrn. Und das ist für uns extrem schwierig. Jetzt soll ich jemandem quasi glauben, der doch selber das Zeug überhaupt noch nicht auf der Reihe hat. Das ist ein anderer Punkt, wieso wir oft Vorbehalte haben gegen Prophetie. Wieso soll jetzt der das besser wissen wie ich? Aber das ist das Wesen vom Himmelreich. Das ist das Wesen vom Himmelreich, meine Lieben. Gott will alle brauchen und er entscheidet, wer wie. Und das hat mit unserer Demut zu tun, dass wir uns dem unterwerfen. Und das akzeptiert. Okay, Herr, wenn du jetzt den ausgelesen hast, zu mir die Botschaft bringen, okay? Ich will auf dich schauen. Wisst ihr, genau um das geht es. Bei der Prophetie geht es nie um den Prophet, um den Überbringer von der Botschaft. Sondern es geht um die Botschaft und den, der die Botschaft gesagt hat. Nicht der redet, aber, sondern der, der sie zuerst hat gesagt. Um den Herr. Bei der Prophetie geht es immer um die Verherrlichung von Jesus und Gott. Und nie von einem Mensch. Nie. Darum ist es so falsch, wenn man den Propheten in den Mittelpunkt stellt. Auch wenn Propheten plötzlich eine Sonderstellung haben in einer Gemeinde. Ist nicht richtig. Weil sie eben Menschen sind. Es gibt Leute, die mehr gebraucht werden vom Herrn. Wieso auch immer, das ist auch seine Entscheidung. Und die kommen dann vielleicht in so ein Amt rein vom Prophet. Also es gibt beides. Es gibt die Prophetie, die jedem zugänglich ist. Und es gibt einfach auch Menschen, die Gott immer wieder speziell ausrüstet. In dem Chor, wo wir herkommen, zu Thuil, dort haben wir jemanden eingesetzt als Prophet. Ganz offiziell. Weil der Mann, der hat unglaublich jedem Gottesdienst einen eigenen Eindruck gehabt. Immer hat er ein Wort gehabt. Immer wieder. Und meistens hat es zutroffen. Aber ihr hört schon, meistens. Das war für mich so eindrücklich, das zu erkennen. Wisst ihr, ich komme aus ganz einem Elternhaus, das überhaupt keine Ahnung hatte von dem. Ich habe 20 Jahre nichts gehört vom Heiligen Geist, von Prophetie und Geistesgaben. Das war mir völlig fremd. Und es war so ein Krampf, mein Christentum. So ein Krampf. Wir haben so viel in der Bibel gelesen und ich bin heute sehr dankbar. Ich kenne das Wort Gottes gut, weil wir viel im Wort Gottes gelesen haben. Und jede Prophetie ist im Wort Gottes untertan. Da gibt es die ganz klare Hierarchie. Aber mir hat das Leben gefehlt. Mir hat das Leben, das der Geist bringt, gefehlt. Mir hat das Wasser in der Wüste gefehlt. Das habe ich habe mit aller Gewalt an diesen Pflänzchen um mich herumgezupft. Und das ist anstrengend. Und die Prophetie hat eben ganz einen anderen Ansatz. Da wird es leicht. Eine andere Geschichte, die mir gestern viel Eindruck gemacht hat, ist von einem Professor für Altes Testament. Er war ein Pastor, auch in einer Gemeinde. Und nachher ist er eingeladen worden vom KIGO. Bei den 10- bis 12-Jährigen hat er sollen einfach Fragen beantworten. Er ist einfach eingeladen worden von denen. Und dann hat er auch jemanden mitgenommen, der prophetisch begabt ist. Und dann ist er gekommen und hat gefunden, er hat sich überhaupt nicht vorbereitet. Er hat wirklich sich überhaupt nicht vorbereitet, er hat nicht gebetet, nichts. Er hat gefunden, er sei ja sowieso total überqualifiziert als Professor, oder? Für diesen 10- bis 12-Jährigen da Rede und Antwort stehen über die Bibel. Er weiß ja. Und nachher hat er so angefangen. Der Erste hat gefragt, Sie, Herr Pastor, wieso müssen so viele Menschen leiden, die sich doch von ganzem Herzen Jesus hingegeben haben? Und er, wie erkläre ich das jetzt 10- bis 12-Jährigen, oder? Wo ja eigentlich Theologen sich noch die ganze Zeit streiten drum. Und hat dann einfach gesagt, ja, weisst, Menschen sind eben in die Freiheit berufen und so weiter. Nächste Frage, wieso hat Gott den Teufel geschaffen? Nächste Frage, und so ist das weitergegangen. Wirklich, er hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt, irgendwie müsste der Teufel eine Liste gemacht haben mit allen ungelösten theologischen Problemen und denen ein Kind geben, damit sie ihn ja fragen, oder? Und er hat Blut und Wasser geschwitzt und hat sich überhaupt nicht mehr überqualifiziert gefühlt. Er hat diesen Kind viel können erklären aus der Bibel. Und das ist wertvoll. Aber verstanden haben sie nicht viel. Die 10- bis 12-jährigen Kinder. Und dann hat er gefunden, so, nach 3/4 Stunde hat er sich genug blamiert, wo alle fast vom Sitz gefallen sind vor lauter Langweil, oder? Und hat gefunden, komm, jetzt kannst du dich auch noch blamieren da. Das hat er ihm natürlich nicht gesagt, aber hat gefunden, komm, jetzt kannst du auch noch etwas sagen, lieber Kollege. Weil wenn man sich blamiert, blamiert man sich lieber das Zweite wie alleine, oder? Und nachher hat der andere gesagt, ja, aber ich habe einen Eindruck. Ich habe einen Eindruck für dich und für dich. Wollen wir es hören? Und das erste Mädchen war 10 gewesen. Und ihr könnt euch vorstellen, ein 10-jähriges Mädchen sind etwa 200 Kinder gewesen. Wollt man eine persönliche Prophetie hören? Ein Wort von Gott für einen persönlich vor 200 Leuten? Wolltet ihr das jetzt hören, was Gott euch jetzt gerade zu sagen hat? Vor allen? Die einen vielleicht schon, die anderen vielleicht nicht. Kommt ganz darauf an, wie es einem geht, oder? Und was für ein Bild von Gott, das man hat. Und das Mädchen hat ein bisschen umgedruckt und hat sie gefunden, okay. Und dann hat der Mann gesagt, weisst, Gott hat mich dich gezeigt. Ich habe dich gesehen in deinem Zimmer. An dem und dem Tag, an dem Abend. Und du bist so traurig gewesen. Und du hast zu Gott geschrien und hast gesagt, hast du mich noch lieb? Ich muss das jetzt wissen, hast du mich noch lieb? Gibt es dich? Hast du mich lieb? Und ich komme jetzt und sage dir, im Auftrag vom Herrn, ja, ich habe dich lieb. Der Herr liebt dich von Herzen. Und er nimmt dich an. Und ich sage dir noch mehr. Die Schwierigkeit, die du hast im Moment in deinem Umfeld, es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Das war alles. Was meint ihr, wie es dem Mädchen gegangen ist? Und der Mann hat so weitergemacht, wie der und der und diese, hat er so Worte gehabt. Und in diesem Beispiel ist so vieles drin. Da seht ihr die Liebe. Und 1. Korinther 13 kommt nicht umsonst, das hohe Lied auf die Liebe, kommt nicht umsonst vor 1. Korinther 14, wo es um Prophetie und Zungenrede geht. Prophetie muss immer eingebettet sein in die Liebe. Und da seht ihr das Erbauende drin. Da hat es jetzt gar nichts Ermahnendes. Das heisst, ein bisschen hat es den gehabt, weil der Pastor ist natürlich ein bisschen, ja, auf die eine Seite sehr beeindruckt gewesen, auf die andere Seite sehr beschämt. Und er hat dann wollen wissen. Hat das das Hand und Fuß gehabt, was der Mann gesagt hat? Weil so schöne Sachen hat man Ring gesagt. Und er hat das Mädchen nachher auf die Seite genommen, also alle, die so Prophetie bekommen, aber ich erzähle jetzt von dem Mädchen, und hat gefragt, ist das so gewesen an diesem Dienstagabend? Und sie hat gesagt, ja. Und hast du das wollen hören vom Herrn? Hast du das gebraucht? Ja. Und hast du Schwierigkeiten im Moment? Ja. Wenn sich deine Eltern scheiden lassen? Ja. Und hast du das Gefühl, du sagst Schuld an dem? Ich habe es gehabt, aber jetzt habe ich es nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet für so ein 10-jähriges Mädchen? Wenn es da sitzt und nicht weiss, bin ich die Schuld, dass meine Eltern auseinandergehen. Und wenn der Herr dann sagt, du bist nicht die Schuld. Und das Mädchen hat nicht den Mann gesehen, der geredet hat, sondern es hat wirklich erkannt, dass es der Herr selber ist. Und da wird sehr viel Seelsorge später nicht mehr nötig sein. Weil sie es direkt erlebt hat. Und das hat so Auswirkungen in ein Leben hinein, wenn man so eine Prophetie so erlebt. Drum ist Prophetie wichtig. Sehr wichtig. Aber wie? In der Liebe. Und der letzte Punkt, prüft. Der Prophet ist nicht der, der seine Aussagen prüft, ob sie vom Herrn sind. Es ist die Gemeinde, die prüft. Ob das, was der Mann jetzt sagt oder die Frau jetzt sagt, im Namen Gottes, im Auftrag vom Herrn, ob das auch stimmt. Wisst ihr, man hat schnell viel gesagt. Und Propheten sind immer Menschen. Und darum bitte ich euch, wenn ihr so Eindrücke habt, formuliert es offen. Die Offizierin hätte mir das gern dürfen sagen wegen Björn, weil sie hat nicht umsonst Bedenken gehabt. Der Björn war da auf einem Weg gewesen, das kann er euch das selber mal erzählen, der nicht ausgesehen hat, wie wenn er in die Offizierschule führt. Ich habe das aber auch gewusst. Aber er hat sich kurz vorher neu bekehrt. Das hat sie nicht gewusst. Und sie hätte mir ihre Bedenken gern dürfen sagen, aber anders formuliert. Ich habe den Eindruck, dass es dir nicht gut tut, mit dem jungen Mann zusammen zu sein. Tut er dich negativ beeinflussen? Haltet er dich ab, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben? Versteht ihr? Es ist eine ganz andere Art, eine Botschaft überzubringen. Wenn sie den Eindruck hat, die Beziehung ist nicht gut, dann darf sie das vorsichtig einmal in die Runde werfen, aber so, dass man die Chance hat, zu prüfen und zu sagen, ja oder nein. Wenn jemand das Gefühl hat, jemand soll geheilt werden, dann darf man das durchaus sagen. Es kann ja sein, dass es vom Herrn ist. Aber so, dass es ein Ja oder ein Nein Platz lässt. Prüfen ist enorm wichtig. Bei der prophetischen Rede enorm wichtig. Auch der Prophet, den wir zu Twil eingesetzt haben, ist ganz klar der Gemeindeleitung unterordnet gewesen. Und jeden Eindruck, den er hatte, hat er zuerst jemandem vom Chorleitungsrat weitergegeben. Und man hat das geprüft. Entspricht der biblischen Wahrheiten? Wisst ihr, ich habe schon Prophetien gehört, die keine Hand und Fuß hatten, wenn man es im Licht der Bibel hat angeschaut hat. Keine Hand und Fuß. Man hat nur etwas genauer anschauen. Und dann hat man gesehen, dass sie der biblischen Wahrheit total widerspricht. Das sind zum Beispiel so Allerlöser-Prophetien, das habe ich auch schon gehört. Habt keine Angst, der Herr hat euch alle Liebe, werdet alle in den Himmel kommen. Das hat zwar das Seelsorgerische drin, aber es stimmt mit der Bibel nicht überein. Es werden nicht alle in den Himmel kommen. Nur die, wo der Name im Buch Gottes eingeschrieben ist. Das ist der erste Prüfstein. Und der zweite Prüfstein ist, dient es am Auftrag von der Prophetie, dient es am Bau vom Reich Gottes, dient es an der Ermutigung, dient es dem seelsorgerischen Auftrag. Und das sind die zwei Prüfsteine. Und wenn es verhebt, dann behaltet es. Dann behaltet es. Und ich wünsche mir von Herzen, dass Prophetie in unserem Chor mehr Platz bekommt. Aber es ist richtig, dass man das üben muss. Und es ist richtig, dass man Respekt hat. Aber man muss es üben. Weil wenn man es nie übt, wenn man nie anfängt, dann kann man nicht weiterkommen. Es braucht eine Korrektur. Also es braucht den Mut, sich einmal zu blamieren. Auch mal etwas zu sagen, wo ich zwar den Eindruck hatte vom Herrn, aber es nicht war. Ja, nu. Wenn man das merkt, weil man es prüft, wem schadet es? Niemandem. Aber das Gute, das reinfließt, das nützt. Das bringt Leben. Das bringt Heil. Das sättigt die Seele. Das tröstet. Ich möchte euch Mut machen jetzt. Ich habe gerade am Schluss. Ich habe wirklich den Eindruck, dass der Herr heute Morgen zu gewissen von euch reden will. Wirklich will reden. Ich weiss nicht, das hat er mir nicht gesagt, der Herr, ob er es dann auch laut sagen soll. Da bin ich gespannt. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir das anfangen zu üben. Voreinander. Sicher so, ja. Nicht mehr die Masken abziehen, versteht ihr? Und halt sie. So, wie es der Herr will. Und ich bitte jetzt dich, Herr, ich bitte dich, dass du jetzt in unsere Mitte kommst. Du bist schon da. Du bist in unserer Mitte. Du hast mitgelassen, du hast jedes Wort gehört. Und ich bitte dich, dass du einfach wirkst jetzt. Oh, ist, dass du jetzt gerade wirkst, Herr. Dass du vielleicht Verletzungen heilst, die da sind. Dass du zeigst, wo wir auch Vergebung nötig haben, weil wir Prophetie gering geachtet haben. Wir sie verachtet haben. Wo wir auch Menschen mit solchen Botschaften verachtet haben, Herr. Herr, du siehst Vorbehalte. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach selber redest. Dass wir miteinander nicht im Vorhof stehen bleiben, sondern weitergehen ins Heiligtum und ins Allerheiligste hinein, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du deinen Geist mächtig auf uns ausgüssest. dass wirklich Leben in die trockene Wüste kommt, dort, wo wir krampfen und machen und tun, Herr. Dass dein Leben kommt, dass dein Wasser kommt, dass dein Wind kommt, das, was wir gesungen haben vorher, Herr. Ich bitte dich, dass du uns ergreifst. Und wenn jemand jetzt einen Eindruck hat, ein Vers, was auch immer, der Herr hat so viele Arten zum Reden, dann sind mutig.
Ich habe mich die letzte Woche sehr stark mit der Geschichte von der Martha und von der Maria beschäftigt. Die Geschichte, wo Martha Jesus einlädt in ihr Haus und sie macht sich so viel Mühe, ihn zu bewirten, ihm alles zu geben, was er nötig hat. Und Maria, ihre Schwester, die ist einfach gekommen und die hat sich zu Füßen von Jesus gesetzt und hat gehört. Und vorhin, als es so still war, habe ich wie das Bild von dieser Maria gesehen. Von dieser Maria, die zu Füßen von Jesus sitzt. Und ich glaube, dass der Herr möchte uns heute einfach sagen, tünt eure Leistungen einmal auf die Seite und sitzt einfach zu Füßen von Jesus und loset und genießet seine Gegenwart, weil er berührt euch dann. Und auch das Bild von dem Mädchen, das im Zimmer gesessen ist und nicht gewusst hat, das hat ganz viele von uns da innen bewegt. Weil es war, wie wenn Jesus zu dir reden. Und das stimmt genau auch für dich.
Ist noch jemand? Ich habe ganz fest den Eindruck, dass noch jemand ist. Wie geht es da weiter? Ja. Lass uns fühlen, dass du bei uns bist. Du bist in unserer Mitte, o Herr. Lass uns fühlen, dass du bei uns bist. Ich glaube, das ist die Szene von ganz vielen, die da sind. Kann das sein? Ich spüre, dass er da ist. Herr, und so bitte ich dich jetzt, dass wir das wirklich dürfen spüren, dass du da bist. Dass du da mit uns bist. Nicht nur da, sondern dass du bei uns bist. Ganz gleich, wo wir hingehen. Ist noch jemand? Ja. Genau. Genau. Merkt ihr, wie viel mal Therese sich entschuldigt hat? Begründet hat, wieso sie jetzt aufsteht? Das ist genau, das ist immer schwer. Das ist immer schwer. Dabei hat sie uns etwas zu sagen gehabt. Und das widerspricht jetzt weder dem Auftrag von der Prophetie, noch der Bibel. Also können wir es gut behalten. Ich habe hier am Boden noch ein Zettel gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie das hier ankommt. Und da steht, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Und Gnadegaben sind Gnade erwiesen. Und sie sind nicht fertig. Nein, sein Erbarmen hört nie auf. Es ist jeden Morgen neu. Und jetzt singen wir zum Abschluss nochmal das Lied, du bist der Herr, der mein Haupt erhebt.